Unter dem Titel Arbeit am Mythos beschäftigt sich die zentrale Ringvorlesung der Universität mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas Mythos. In diesem Rahmen war gestern Abend Dr. Ulrike Engelhardt-Geiser zu Gast in der Aula am Wilhelmsplatz. Ihr Vortrag trug den Titel Trinkkultur für den Triumphator Messala. Hören Sie nun eine Aufzeichnung der Vorlesung.
Ja, lieber Herr Kratz, ich danke ganz herzlich für die freundliche Einführung, die mir allerdings auch Probleme bereitet, insofern als der trockene Mund noch, fürchte ich, 40 Minuten lang trocken bleiben wird und erst in den letzten 20 Minuten dann wirklich etwas zu trinken bekommt. Das davor ist ein weiter Bogen, bis wir uns dem Zielpunkt der Trinkkultur dann annähern. Sehr geehrte Damen und Herren, im Jahr 349 vor Christus steht Roms Schicksal auf Messers Schneide, wieder einmal. Ein gallisches Heer hält Latium besetzt. Angesichts der erdrückenden Übermacht ihrer Gegner sind die mit der Kriegsführung betrauten Konsuln zutiefst besorgt. Trotzdem stellen sie ihre Reihen zur Entscheidungsschlacht auf. Da tritt aus den Scharen der Gallier der Anführer, ein wahrer Goliath, mit goldblitzenden Waffen hervor und fordert voller Hohn und Spott jeden heraus, der sich mit ihm messen wolle. Während alle den Kopf einziehen, tritt ein junger Mann hervor und erbittet sich zunächst artig von den Konsuln die Erlaubnis, mit dem gallischen Großmaul kämpfen zu dürfen. Mit formeller Erlaubnis der Heerführer stellt sich der junge Mann zum ungleichen Kampf. Beide Gegner sind schon angriffsbereit, als plötzlich die Götter persönlich zugunsten Roms intervenieren. Ein Rabe kommt herangeflogen, setzt sich auf den Helm des jungen Römers und beginnt von dort Gesicht und Augen des Gegners zu attackieren. Der Römer deutet das Omen als einen göttlichen Vorentscheid. Gestützt auf seine Tapferkeit und den Beistand des Vogels, haut er den Gallier nieder und beraubt ihn seiner Rüstung. Mit dieser Heldentat sichert der junge Mann nicht nur den Römern den entscheidenden Sieg, sondern schreibt sich zugleich namentlich in die Geschichte ein. Im Gedenken an diesen wunderbaren Vorfall wird ihm der Beiname Corvinus, zu Deutsch der mit dem Raben, verliehen. Der junge Mann Marcus Valerius Corvinus hat mit diesem Sieg seine fulminante Karriere eingeleitet. Mit nur 23 Jahren bestellt ihn der legendäre Konsul Camillus im Folgejahr unter großem Beifall des Volks zum Nachfolger. Corvinus geht als namengebender Stammvater einer langen Reihe von politisch wie militärisch hoch erfolgreichen Valerii Corvini in die Familienarchive und in die Geschichtsschreibung ein. Verfolgen wir nun diesen Stammbaum bis ins augusteische Zeit, so findet sich dort ein Marcus Valerius Messala Corvinus, dessen quasi mythische Überhöhung uns heute interessieren soll. Womöglich wundern Sie sich über die Wahl dieses Beispiels. Läge es nicht näher, in einer Ringvorlesung über wirklich große Nationalhelden zu sprechen? Die hübsche Erzählung in allen Ehren. Aber wie könnte ein dahergelaufener Valerius Corvinus den unstrittigen Stars des römischen Mythos, allen voran Aeneas und Romulus, auch nur annähernd das Wasser reichen? Und schließlich die entscheidende Frage: Ist dieser Valerius Corvinus überhaupt ein Held? Dient er nicht eher als ein Exemplum, ein didaktisches Beispiel aus der zugegebenermaßen frühen, aber immerhin historisch fassbaren Geschichte der Römischen Republik? Umso mehr können die Zweifel für den augusteischen Nachkommen gelten. Wer kann in einer solchen Zeit deren Lebenswelt sich uns aus einer Vielzahl von archäologischen, inschriftlichen und literarischen Zeugnissen erhält, noch zum Mythos werden? Ich möchte in meinem Vortrag diesen Bedenken Rechnung tragen. Im Sinne allgemeiner Vorüberlegungen werde ich zunächst die spezifische Gestalt und Leistung römischer Mythen nach dem aktuellen Stand der Forschung skizzieren. Vor diesem Hintergrund möchte ich dann mit einem kulturgeschichtlichen Zugriff die Funktion von mythischen Genealogien auf Münzbildern und im Statuenprogramm des Augustusforums als dem Aushängeschild eines neu formulierten Staatsmythos beschreiben. Im letzten Drittel werde ich dann den Akzent auf die Literatur verschieben. Hier sollen die literarischen Interessen des Triumphators Messala und die Techniken des mythistorischen Personenlobs in den Vordergrund treten. Als roter Faden werde ich mich von der These leiten lassen, dass gerade in augusteischer Zeit, in der sich der tiefgreifende Umbruch von der Republik zum Prinzipat vollzog, die Mythen konsequent in den Dienst genommen wurden. Denn zur Optimierung der eigenen Selbstdarstellung sind Götter wie Helden mit einem durchaus abgeleiteten Interesse in bauliche wie literarische Kontexte eingespielt. Mit der Wahl dieser Fragestellung will ich die Qualität von Mythen als Erzählungen, die auf eine allgemeine, große Sinn- und Weltdeutung zielen, keineswegs in Abrede stellen. Ich verfolge vielmehr einen alternativen Zugriff, wenn ich den zeit- und zweckgebundenen Einsatz von Mythen in den Blick nehme. Ich komme zu meinem zweiten Kapitel, Mythos in mythenloser Gesellschaft. Die Rede von Roms Mythenlosigkeit scheint noch immer als akzeptiertes Gemeingut der Forschung. Worauf stützt sich aber diese These? Ich möchte drei Argumente diskutieren. Erstens gibt es in der Vielzahl römischer Mythen eine erstaunliche Systemlücke, die im Vergleich zu anderen polytheistischen Gesellschaften besonders ins Auge fällt. Wie als erster der augusteische Geschichtsschreiber Dionysios von Halikarnass feststellt, fehlen in Rom Göttermythen mit Stammbäumen, vorzugsweise hohen Alters und ausführlichen Biografien. Dionysios sagt allerdings mitnichten, dass Rom keine Mythen besitze. Im Gegenteil rühmt er in höchsten Tönen, wie vorzüglich Romulus seinen Staat mit Heiligtümern, Altären, Götterbildern und Festen eingerichtet habe. Nur die Mythen über die Götter mit ihren Schmähungen und üblen Nachreden habe Romulus aus der Stadt geworfen, und zwar aus erzieherischen Gründen. Die Menschen sollten, Zitat, nur das Gute über die Götter sagen und denken und ihnen nichts zuschreiben, was ihrer seligen Natur unwürdig sei. Zitat Ende. Es fehlen also in Rom ausschließlich die Göttermythen. Die rituellen Ursachenerzählungen, sogenannte Aitien, die Gründungssagen und die ganze Heroenmythologie bleiben davon unberührt. Bezeichnenderweise äußert sich Dionysios über eben diesen Bereich nicht. Für ihn sind Aitien und Heldenerzählungen offenbar nicht Mythen, sondern Geschichte. Zweitens ist also ein Merkmal der römischen Mythen festzuhalten, dass ihr Alter kaum zu bestimmen ist. Eine Unterscheidung zwischen alten und jungen Mythen aufgrund der jeweiligen Hauptgestalten ist schlichtweg nicht möglich. Um ein berühmtes Beispiel zu nennen: Die Aussetzung des Königskindes ist ein uralter, kulturübergreifender Plot. Jedoch ist Romulus Mitwirkung darin erst durch eine Statuengruppe des frühen 3. Jahrhunderts und durch Münzprägungen aus dem 2. Punischen Krieg gesichert. Dieses Beispiel für die Tiefdatierung einer, ja der römischen Mythenerzählung lässt auf einen engen Zusammenhang zwischen dem sprunghaften Anstieg nachweisbarer römischer Mythen im 4. und 3. Jahrhundert und der zeitgleichen Hellenisierung Roms schließen. Das eingangs nacherzählte Aethion zur Namensentstehung des Valerius Corvinus ordnet sich in dieses Zeitfenster problemlos ein. Das Kriterium der Ursprünglichkeit im Sinn von seit jeher existierend kann also keine Vorbedingung für römische Mythen sein. Die Mythenforschung hat sich daher schon lange von einem solchen Konzept verabschiedet und das Wort ursprünglich durch das offenere traditionell ersetzt. Mythen, in unserem Fall römische Mythen, wären demnach traditionelle Erzählungen. Diese begriffliche Öffnung hat den Akzent der Forschung verschoben. Denn nun tritt das Interesse an synchronen Funktionen der Mythen gegenüber ihrer diachronen Entwicklung in den Vordergrund. Aus diesem methodischen Neuansatz begründet sich meine Fragestellung nach der aktualisierenden Verarbeitung mythischer Stoffe in einem fixen Zeitfenster, in unserem Fall der augusteischen Zeit. Drittens hat die neuere althistorische Forschung zu Recht auf die Deutungskonkurrenzen zwischen den typisch hellenistischen Genealogien, mittels derer sich Städte und Herrscher auf mythische Vorfahren zurückführten, und den genuin römischen Erinnerungspraktiken der Führungsschicht verwiesen. Demnach seien die Heldengenealogien, die einzelne Familienclans als symbolisches Kapital in die Waagschale warfen, allenfalls ein Nebenschauplatz der politischen Propaganda. Denn die großen Familien der Republik stellten sich an anderem Ort und mit anderen Medien dar. An erster Stelle ist hier ein spektakuläres Bestattungsritual zu nennen, das Vertretern der politischen Führungsschicht vorbehalten war. In diesem Rahmen wurde der Verstorbene mit einer Parade der Ahnenmasken zum Scheiterhaufen und zum Grab geleitet. Dabei ist es wichtig mitzubedenken: Vollwertige Ahnen, die mit einer Maske vorgeführt wurden, waren nur die politisch erfolgreichen Vorfahren. Daher ließ sich der gesellschaftliche Status jeder Familie aus der Zahl der Masken und der Länge der Ahnenparade ableiten. Außerhalb des Leichenzugs wurden die Masken im Eingangsbereich des römischen Hauses den Besuchern zur Schau gestellt. Die Masken waren aus Wachs und haben sich daher nicht erhalten. Nur einen ungefähren Eindruck kann daher das ihnen vorliegende Porträt eines Römers geben, der vollplastisch gearbeitete Büsten seiner Ahnen in Händen trägt. Diese erklärt römischen Rituale, Medien und Praktiken, die anhand der Ehrenämter und Triumphe auf die geschichtlichen Verdienste der einzelnen Familien um den Staat verwiesen, waren offenbar weit wichtiger für die politische Selbstdarstellung der Führungsschicht als die mythischen Genealogien, die etwa in Münzbildern ihren Niederschlag finden. Damit komme ich zum dritten Punkt. Gestützt wird diese Behauptung durch einen auffälligen Befund bei den Münzbildern. Die überwiegende Mehrheit der Münzmeister, die bei ihrer Bildauswahl auf eine mythische Genealogie zurückgriffen, stammen aus Familien oder Familienzweigen, die in der jeweils aktuellen Konkurrenz um die hohen Ämter gerade nicht mehr erfolgreich waren. Damit erscheint die Rangordnung von geschichtlichen und mythischen Ahnen in einem neuen Licht. Peter Weismann hatte einst die rhetorische Frage formuliert: Wer braucht noch Konsulate, wenn er einen Gott im Stammbaum hat? Die implizierte Antwort »Niemand« ist nun zu revidieren. Ein Mitglied der republikanischen Führungsschicht nutzte ein Gott oder ein Heros zunächst einmal überhaupt nichts. Es sei denn, er hatte zusätzlich genug Konsuln und Triumphatoren im Stammbaum, deren Ahnenbilder er in seinem Haus und beim Leichenzug öffentlich zur Schau stellen konnte. Bestätigen lässt sich das Gesagte an einem hochberühmten Fallbeispiel, nämlich Gaius Julius Caesar. Für ihn lässt sich mit gutem Grund die Hypothese aufstellen, dass sein programmatischer Rückbezug auf die Göttin Venus als Stammmutter der Julier letztlich nur aus der Not geboren war. Stichjahr für den Start dieser Werbekampagne ist das Jahr 69, in dem der damals 31-jährige Caesar von seiner Familie mit der Leichenrede für seine Tante betraut wurde. Diesen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit markiert der ambitionierte Jungpolitiker mit einem Paukenschlag. So schrieb er die Regeln des Bestattungsrituals um, indem er die Lobrede auf seine Tante und deren Ahnen bis zum mythischen Stammvater der Familie Aeneas, dem Sohn der Venus, hinaufführte. Julius Caesar hatte für dieses provokante Verfahren gute Gründe. Obwohl er nämlich aus einer der renommiertesten Adelsfamilien abstammte, hatte er nicht gerade viele konsularische Ahnen neueren Datums zu bieten. Sein Vater hatte den Konsulat nicht erreicht. Mit zwei weiteren Cäsaren, die 90 und 91 vor Christus Konsuln gewesen waren, war Julius Caesar nur weitläufig verwandt. Die Erfolgsquote der Familie befand sich demnach in der Krise. Und die Prozession der Ahnenmasken wies gerade in den besonders sensiblen Bereichen der jungen und jüngsten Vergangenheit empfindliche Lücken auf. Um diesen Rangverlust auszugleichen, griff Caesar propagandistisch auf vorrepublikanische, sprich mythische Ahnen zurück. Eine Venus oder einen Aeneas konnte freilich selbst der eigenwillige Patrizier Caesar nicht auf einer Ahnenparade präsentieren. Hier tritt nun das Medium der Münzen ein. Mit seiner Münzprägung schließt Caesar an seine mündlichen Strategien der mythologischen Werbung an. Auf ihrem Papier ist eine Münze aus dem Jahr 46 abgedruckt, die Aeneas mit dem Palladion, dem Kultbild der Athene, auf der Hand und mit seinem Vater Anchises auf der Schulter bei der Flucht aus Troja zeigt. Vor einem solchen Hintergrund nimmt es nicht Wunder, dass der junge Caesar-Erbe Octavian, der spätere Augustus, seinerseits an diese Münzprägung anknüpft. Richtungsweisend für die augusteische Mythenkonstruktion ist ein Denar, den Octavian bereits vor dem Epochenjahr 31 prägen ließ, um seine Ansprüche genealogisch zu rechtfertigen. 31 vor Christus errangen die Caesarianer den entscheidenden Seesieg bei Actium gegen den letzten großen Bürgerkriegsgegner, den mit Kleopatra verbündeten Marcus Antonius. Wenn nun Octavian in diesem zeitlichen Umfeld programmatisch auf Venus als Stammmutter der julischen Familie zeigt, so legt er damit den ersten Grundstein für ein neues Geschichtskonzept, dessen Siegeslauf in der römischen Antike absolut beispiellos ist. Ich komme zum vierten Teil, Corvinus und die Ahnen auf dem Augustusforum. Monumentale Ausformung fand das Geschichtsbild im Augustusforum, dessen Bau Octavian bereits im letzten Jahrzehnt des Bürgerkriegs gelobt hatte und das dann 40 Jahre später, 2 vor Christus, eingeweiht wurde. Struktur und Symbolkraft dieses aus Tempel und Platzanlage bestehenden Baukomplexes gehen aus dem rekonstruierenden Grundriss auf ihrem Papier hervor. Die Anlage nimmt nicht nur aufgrund ihrer zentralen Lage und Dimension, sondern vor allem wegen ihrer programmatischen Darstellung und Deutung der römischen Geschichte unter den augusteischen Bauten eine exklusive Vorrangstellung ein. Entfaltet wird das neue Geschichtsbild vor allem in einem komplexen Statuenprogramm, das ich Ihnen in knappen Zügen skizzieren möchte. Auf mythologischer Ebene entscheidend war die Verbindung zweier Mythenkreise, des Troja-Mythos und der Romulus-Sage. Auf diese Weise werden einerseits die Fruchtbarkeit spendende Venus als Mutter des Aeneas und andererseits der kriegerische Mars als Vater des Romulus zu den Stammeltern der Römer. Beide Götter sind in der Kultbildgruppe der Tempelzeller zu einem Paar vereint. Entsprechend dieser Verbindung stehen sich in den Mittelnischen der beiden an die Säulenhallen anschließenden Exhedren der Venussohn Aeneas und der Marssohn Romulus einander gegenüber. Wie zwei pompeianische Wandbilder zeigen, die diese berühmten Statuen reflektieren, war Aeneas mit seinem Vater Anchises und seinem Sohn Ascanius als Troja-Flüchtling abgebildet. Dagegen trat Romulus in voller Rüstung als erster Triumphator auf, der die erbeuteten Waffen seines besiegten Feindes auf einen Holzpfahl gepflanzt und geschultert hat. Dem Bild der Bewährung in Leid und Not stand somit gleichgewichtig ein Beispiel der Sieghaftigkeit gegenüber. Der kriegerische Romulus steht für einen traditionell römisch-republikanischen Leitwert, nämlich die Tapferkeit, lateinisch Virtus, ein. Der Flüchtling Aeneas ist seinerseits zum Leitbild der Göttern und Eltern erwiesenen Ehrfurcht, lateinisch Pietas, stilisiert. Historische Tiefendimension erhalten diese beiden Heroenbilder nun aber erst durch ihre Einbindung in eine Statuengalerie, die einerseits die Vorfahren der Julier und die Könige von Alba Longa, andererseits die sogenannten Summi Viri, also herausragende Männer der Republik, darstellten. Deren Leistungen und Verdienste um Roms Erfolgsgeschichte waren in Aufschriften auf den Statuenbasen notiert. Nun ist die Vorstellung, dass die Leistungen großer Männer der Führungsschicht als modellhaftes Vorbild für die Nachkommen dienen sollten, durchaus konventionell. Entschieden neu ist aber die Zusammenstellung der beispielhaften Figuren zu einem gesamtheitlichen Programm. Denn die ausgewählten Personen waren ja in republikanischer Zeit genuiner Teil des Familiengedächtnisses. Mit ihrer Ausstellung in einem kollektiven Schauraum des Prinzipats werden die herausragenden Akteure der Vergangenheit aus dem familiären Erinnerungsraum herausgelöst und der traditionellen Deutungshoheit der Eliten entzogen. Gegenüber der vielstimmigen Geschichtskultur der Republik mit ihren individuellen Interessen bietet das Augustusforum ein harmonisierendes Bild der römischen Erfolgsgeschichte. Mit seiner Inszenierung richtet es sich nicht mehr in erster Linie an die Führungsschicht, sondern führt die Tugenden des römischen Volks vor Augen. Der Erinnerungsraum der Ahnenmasken im adligen Privathaus wird somit ins Monumentale übersetzt und zu einem Ort der Identitätsstiftung für alle römischen Bürger. Die Statuen der Julier beanspruchen dabei natürlich eine besondere Ehrenstellung. Durch die konsequente Einbindung der julischen Ahnen in eine familienübergreifende Gesamtgeschichte wird sowohl die jahrhundertelange Konkurrenz der großen Familien mit ihrem Auf und Ab als auch die geringe Bedeutung der Julier vom 4. bis 2. Jahrhundert überspielt. Im Rückblick mussten die Julier ja geradezu unausweichlich die wichtigsten Vertreter der Vergangenheit sein. Ging doch aus ihren Reihen der Friedensstifter Augustus hervor. Der republikanische Familienmythos der Julier wird somit zum römisch-augusteischen Staatsmythos überhöht. Gleichzeitig tritt ein nicht minder wichtiger Aspekt der augusteischen Geschichtsdeutung, nämlich der der Zielgerichtetheit, hervor. Nach Aussage des Augustusforums sind ja alle Leistungen Roms bereits seit mythischer Zeit auf den Prinzeps Augustus ausgerichtet, in dem Roms Geschichte ihren krönenden Höhepunkt findet. So interessant nun diese komplexe Verflechtung von Mythos und Geschichte ist, Was um alles in der Welt hat das bisher Gesagte denn nun mit Messala zu tun? Wenn Sie sich bereits seit geraumer Zeit fragen, ob die Referentin ihr Vortragsskript verwechselt oder ihr gesetztes Thema endgültig aus dem Blick verloren hat, so hoffe ich, Sie im Folgenden vom Gegenteil überzeugen zu können. Der weit gespannte Bogen wird uns nämlich zugutekommen, wenn wir uns jetzt erneut unserem Fallbeispiel zuwenden und versuchen, den augusteischen Triumphator Messala und seinen beinamegebenden Urahn Valerius Corvinus in das mythhistorische Programm des Augustusforums einzuklinken. Zu diesem Zweck möchte ich Ihnen zunächst die Erfolgsbilanz unseres Rabenmannes in Erinnerung rufen. Den jungen Marcus Valerius hatte die Unterstützung eines göttlich gesandten Rabens zum Sieg über einen gallischen Goliath, zu einem auszeichnenden Beinamen und im Folgejahr zum Konsulat gebracht. Sein militärisches und politisches Beispiel hatte zudem eine jahrhundertelange Strahlkraft. Im signifikanten Unterschied zu den politisch schwächelnden Julian verläuft die Familiengeschichte der Valerii Corvini höchst erfolgreich. Allein im 4. und 3. Jahrhundert lassen sich gleich mehrere Konsuln in diesem Familienzweig nachweisen. Auch in der späten Republik spielten Corvinus Nachkommen noch in der höchsten Liga mit. Der Vater unseres Messala bekleidete 61 den Konsulat und 55 die Zensur. Die Valerii Corvini gehörten also zu denjenigen Familien, die des Schnickschnacks mythischer Genealogien nicht bedurften. Konnten sie doch allein mit ihren geschichtlichen Ahnen bis zum Namensgründer im 4. Jahrhundert wahrlich genug Staat machen. Der kaiserzeitliche Bundschriftsteller Aulus Gellius, nachdem ich Ihnen eingangs die Rabengeschichte referiert habe, erwähnt diese Erfolgsbilanz mit keinem Wort. Er schließt seinen Bericht aber stattdessen mit einem hochinteressanten augusteischen Nachspiel. Demnach ließ Augustus, Zitat, auf seinem von ihm erbauten neuen Forum diesen Corvinus ein Standbild errichten. Auf dem Haupt dieses Standbilds befindet sich das Abbild eines Rabens als Erinnerungszeichen des von uns erzählten Vorfalls und Kampfes. Wir entnehmen dieser Notiz, dass auch Augustus bei seiner Neukonstruktion von Roms Erfolgsgeschichte anscheinend an der Familie der Valerii Corvini nicht vorbeikam. Ja, noch mehr. Die Statue war bereits optisch durch den Raben auf dem Kopf eindeutig zu erkennen. Diese visuelle Hervorhebung des Corvinus ist insofern besonders hilfreich, als alle Porträts der Summi Viri einheitlich als Triumphatoren gekleidet waren. Und zwar unabhängig davon, ob die dargestellten Personen tatsächlich einen Triumph gefeiert oder sich nur anderweitig um den Ruhm der Römischen Republik verdient gemacht hatten. Nicht umsonst hat daher die Forschung die Galerie der Summi Viri als einen steingewordenen Triumphzug bezeichnet. In der Masse gleichgestaltiger Statuen war daher die Identifikation von Einzelpersonen wohl großenteils erst durch die Lektüre der Beischriften möglich. Allein Valerius Corvinus sticht aus dem Statuenwald durch sein unverwechselbares Attribut des Raben signifikant heraus. Sein augusteischer Nachkomme, der seinerseits im Jahr 27 über Gallien triumphiert hatte, konnte sich durch diese demonstrative Ehrung seines ruhmreichen Urahns also durchaus besonders geschmeichelt fühlen. Fünftens, Marcus Valerius Messala Corvinus, ein Held der Dichtung. Wer war aber nun dieser augusteische Nachfahre, der durch die Aufstellung einer Statue des Corvinus mitgeehrt wurde? Obwohl einer der ganz Großen seiner Zeit, hat Marcus Valerius Messala Corvinus nicht den Ruhm anderer Freunde und Parteigänger des Augustus erreicht. Bezeichnenderweise sprechen wir heute nicht von Messalas, wenn wir die private Unterstützung von Kultur bezeichnen wollen, sondern von Mäzenen. Dennoch können sich Messalas Leistungen als Förderer augusteischer Dichtung wahrlich sehen lassen. Immerhin gehören erstrangige Dichter wie Tibull oder der junge Ovid seinem Kreis an. Freundschaftliche Kontakte bestanden zudem nicht nur mit Vergil und Horaz, den beiden augusteischen Dichtern par excellence, sondern auch mit ihrem Patron Mäzenas. Messala war aber nicht nur ein Freund der Dichtkunst, sondern auch ein glänzender Redner, ein bedeutender Militär und ein einflussreicher Politiker, der die Wirren der beiden Triumvirate überlebte und als einer der angesehensten Senatoren im augusteischen Prinzipat verstarb. Seine Söhne erhielten noch zu seinen Lebzeiten hohe Ehrenämter, seine Nachkommen zählten für einige Zeit zu den bedeutendsten Mitgliedern der kaiserzeitlichen Senatorenschicht. Messalas Bindung an Octavian lässt sich an zwei symbolreichen Eckdaten seiner Karriere fixieren. Im Schicksalsjahr 31 begleitete Messala, ungefähr zeitgleich geboren mit Octavian, anstelle von dessen Gegenspieler Marcus Antonius den Konsulat. Bei Actium kommandierte er ein Flottengeschwader. Das Jahr 2 vor Christus ermöglicht uns dann den erneuten Brückenschlag zum Augustusforum. Denn in diesem Epochenjahr, in dem das Augustusforum eingeweiht wurde, beantragte Messala im Senat für den Prinzeps den Ehrentitel Vater der Heimat, Pater Patriae. Die monumentale Triumphquadriga, die zu Ehren des Prinzeps auf der Platzanlage aufgestellt war, brachte in einer repräsentativen Inschrift den neu verliehenen Ehrentitel zur Geltung. Was für uns nun aber besonders wichtig ist, in Messala, einem typischen Standesvertreter der altrepublikanischen Führungseliten, der nach Actium zu einer der wichtigsten Leitfiguren der augusteischen Friedenszeit wird, personifiziert sich mustergültig der Zeit- und Wertewandel von der Republik zum Prinzipat. Gemeinsam mit Mäzenas stellt er insofern Weichen für die Kaiserzeit, als er traditionelle Wertideale und Lebensformen der Republik, so das Ideal des Redners und Politikers, mit neuen Wertsetzungen verbindet. Hier spielt das literarische Engagement eine zentrale Rolle. Dies gilt umso mehr, als sich Messala nicht, wie es in der Republik üblich war, auf die Förderung zeitgenössischer Dichter beschränkte, sondern selbst als Produzent von literarischen Werken und namentlich als passionierter Kenner und Könner der Elegie hervortrat. Dieses doppelte Leitbild, das in einer Phase des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs gleichzeitig vor- und zurückweist, werfen auch die zeitgenössischen Preisgedichte auf Messala zurück. Für Messala liegen, und das ist durchaus ungewöhnlich, gleich mehrere solcher Texte vor. Zwei davon stammen aus unbekannter Feder. Sie können als Folie dienen, auf der sich die Eigenleistung des Elegikers Tibull, unseres dritten Dichters, ermessen lässt. Der mutmaßlich ältere der beiden anonymen Texte ist noch ganz der tradierten Wertewelt der Republik verhaftet. Er weist nämlich an Messala ausschließlich dessen rhetorische, militärische und politische Qualitäten zu loben. Für unsere Fragestellung besonders interessant ist aber die vorausgehende Passage. Ich zitiere aus Ihrem Papier: Hast du auch vieles an Liedern zum Lob deines alten Geschlechts, so begnügt sich doch niemals dein Ruhm mit dem, was man preist an den Ahnen. Und du fragst nicht danach, was die Aufschrift unter jedem Ahnenbild sagt. Willst, was einst dein Geschlecht an Ehren errang, übertreffen. Selbst für die Enkel Zierde sein, weit mehr als die Ahnen für dich sind. Ja, deine Taten wird einst nach dem Namen die Inschrift nicht fassen. Doch manch unsterblicher Vers wird in mächtigen, also epischen Rollen dich preisen. Eifrig dein Lob zu verkünden, so strömen sie ringsum zusammen, wer in gebundener Rede und wer in freier sein Lied singt. Durch die Imagination einer nobilitären Ahnengalerie, wie sie sicher das Atrium in Messalas Privathaus zierte, sucht der anonyme Sprecher seine eigene Dichtung in Konkurrenz zu den Ehrenaufschriften zu positionieren, die unter jeder Ahnenmaske über Namen und Ämter Auskunft gaben. Diese Tituli führten letztlich alle zum berühmten Namenstifter Corvinus zurück. Sie verpflichten den augusteischen Nachkommen, im erinnernden Appell auf die standesgemäßen Leistungen seiner Vorfahren, die es nachzuahmen und zu übertreffen gilt. Der Messala dieses Preisgedichts ist also in jeder Hinsicht der vollendete Vertreter eines adligen Römers von altem Schrot und Korn. Das zweite anonyme Gedicht durchbricht diesen Leistungskanon, indem es Messala zunächst als siegreichen Triumphator einführt und seine Kriegserfolge dann durch eine neue Qualität, nämlich die literarischen Kompetenzen, ergänzt. Diese erhalten nun gegenüber den konventionellen Werten eine programmatische Vorrangstellung. Ja, Messala wird dank seiner musischen Neigungen geradezu zum besonderen Schützling der Götter hochstilisiert. Ich zitiere: Nicht uns kommt es zu, nicht uns, ich betone es, an so großartige Ruhmestaten zu rühren. Ja, kühn möchte ich behaupten, das liege kaum in Menschenmacht. Sie selbst, diese deine Taten selbst, werden das Andenken an deine Leistungen hintragen über den Erdkreis. Sie selbst werden dir hervorstrahlenden Ruhmesglanz erwerben. Ich aber, wenn ich den Gedichten, welche Götter im Bunde mit dir geschaffen haben, der Kynthier und die Musen, Bacchus und Aglaie, wenn ich ihnen trotz meiner Niedrigkeit einen Hauch rühmlicher Anerkennung erwirken, wenn ich Kyrene erreichen, wenn ich mit einem Gedicht in unserer Vätersprache griechischen Witzes Würze erreichen kann, dann bin ich weit hinausgeschritten über meines Wunsches Ziel. Denn nichts habe ich zu schaffen mit dem geistig fetten Volk. Die inspirierenden Götter führen hier ihrem literaturbegeisterten Helden buchstäblich den Schreibgriffel. Der Dichter nutzt das Bild, um sein Kompliment an Messala mit einer begründeten Weigerung zu verbinden, selbst ein großformatiges Preisepos zu verfassen. Denn seine Kompetenzen lägen ja doch in der schlanken und ranken Kleindichtung alexandrinischer Prägung, die sich programmatisch vom fetten Heldenepos absetzt. Dass der Dichter in diesem Schlussabschnitt die Akzente so dezidiert vom Krieg auf die Literatur verschiebt, ist aus seinen eigenen Interessen erklärlich. Denn seine Gemeinsamkeit mit Messala ist in der geteilten Leidenschaft für die elegant gefeilte Kleindichtung begründet. Auch wenn hier ausdrücklich nur von Messalas elegischer Dichtkunst und nicht von seiner Literaturförderung die Rede ist, steht doch unausgesprochen die Frage im Raum, wie die Lebenswelten des großen Adressaten und des bescheidenen Dichters zur Deckung zu bringen sind. Eben dieser Aspekt rückt in unserem dritten Preisgedicht ins Zentrum. Wenden wir uns also für die letzten 20 Minuten dem letzten Kapitel, das heißt dem von Tibull verfassten Geburtstagsgedicht und dem Weingenuss zu. Anders als die bereits behandelten Texte ist dieses Gedicht integrativer Bestandteil eines Buchs von Liebeselegien, das um ca. 25 vor Christus veröffentlicht wurde. Tibulls Patronagebindung zu Messala bildet sich im Gedichtbuch ab. So sucht der Elegiker verschiedenen Orts den großen Politiker und Feldherrn zu würdigen und ihn gleichzeitig in seine eigene Welt der Ländlichkeit und Liebe einzubeziehen. Auf Aufgrund ihrer gegensätzlichen Wertsetzungen stehen die Welten von Poet und Patron unweigerlich in Spannung. Um dennoch eine Interessensgemeinschaft zu stiften, die beiden Teilen gerecht wird, sind also subtile Strategien gefragt. Daher erstaunt es nicht, dass unser Preisgedicht für die Tibull-Forschung eine Herausforderung darstellt. Scheinen sich doch seine Themen und Motive nicht so recht zu einem einheitlichen Ganzen zu fügen. Ausgehend vom konkreten Anlass des Geburtstags ruft der erste Abschnitt zunächst Messalas Sieg und Triumph in Erinnerung, den er mit einem geografischen Katalog verknüpft. Dieser geht über in einen Hymnus auf Nil Osiris. Das Gedicht endet dann mit der Übermittlung von Glückwünschen. Bereits die knappe Übersicht lässt das entscheidende Interpretationsproblem erkennen. Was hat der ägyptische Teil, der genau die Hälfte des Gedichts ausmacht, mit Messala, dem eigentlichen Adressaten, mit seinen Leistungen oder mit der Feier seines Geburtstags zu tun? Für lange Zeit lautete die Antwort der Forschung nichts. Zwar hatte Ägypten zweifellos mit dem Sieg über Kleopatra, der Eroberung von Alexandria und der Einrichtung einer römischen Provinz auf diesem Gebiet im Jahr 30 vor Christus für die augusteische Leserschaft eine hohe Brisanz gewonnen. Im Zuge einer Welle der Ägyptomanie fluteten denn auch ägyptisierende Motive von Nilmosaiken über Pygmäen, Sphinxen und Obelisken bis zu Symbolen des Isis-Kults die augusteische Bilderwelt. Aber dieser kulturgeschichtliche Hintergrund erklärt ja lediglich das exotische Motiv, nicht aber dessen logische Einbindung in das Geburtstagsgedicht eines römischen Feldherrn, der seinen Triumph am anderen Ende der Welt errungen hatte. Man charakterisierte daher den Hymnus auf Osiris als gelehrten Exkurs und war zufrieden. Erst neuere Arbeiten sind der Lösung des philologischen Rätsels näher gekommen. Ein entscheidender Schritt war dabei die Beobachtung, dass mit diesem Geburtstagsgedicht das elegische Ich zum ersten und einzigen Mal im ersten Buch in der Person eines Sängers auftritt. Und kaum zufällig durchzieht der Aspekt des Gesangs wie ein roter Faden das ganze Gedicht. Begeben wir uns also in den Fußspuren der Forschung auf die Suche nach dem goldenen Schlüssel, indem wir in drei Teilschritten den verschlungenen Weg des Gedichts nachgehen. Ich lese den ersten Textabschnitt, den Sie auf Ihrem Papier mitverfolgen können. Von diesem Tag sangen die Parzen, die ihre schicksalshaften, von keiner Gottheit aufzulösenden Fäden spinnen. Er sei es, der die Stämme der Aquitanier niederwerfen könne, vor dem der Attax von tapferen Soldaten besiegt, erzittern würde. So ist es gekommen. Das römische Volk hat einen neuen Triumphzug und gefangene Fürsten mit gefesselten Armen geschaut. Du aber trugst den Lorbeer des Siegers, Messala. Dich führte der elfenbeinerne Wagen mit seinem schimmernden Gespann. Nicht ohne mich hast du den Ruhm errungen. Davon zeugt die tarbellische Kette der Pyrenäen und die Meeresküste der Santoner. Es zeugen davon die Saon, die rasche Rhone, die mächtige Garonne und die Loire, das blaue Gewässer der blonden Carnuten. Soll ich von dir singen, Kytnos, der du sanft und bläulich mit stillen Wogen und friedlichen Fluten über Furten dahinziehst? Soll ich berichten, wie mächtig der kalte Tauros mit seinem Haupt an die luftigen Wolken rührt und die langhaarigen Kilikier ernährt? Wie? Soll ich berichten, wie die weiße Taube, die den Syrern in Palästina heilig ist, ungefährdet durch die wimmelnden Städte flattert? Wie Tyros mit seinen Türmen auf das weite Meer hinausschaut, Tyros, das zuerst gelernt hat, den Winden ein Schiff anzuvertrauen. Wie der befruchtende Nil, wenn Sirius die verdorrten Felder spaltet, im Sommer Wasser im Überfluss hatte? Der Elegiker eröffnet das Gedicht auf olympischer Ebene, wo die Schicksalsgöttinnen ihrem Schützling Messala seinen künftigen Triumph über die Stämme Galliens bereits in der Wiege zugesponnen haben. Der Triumphzug zum Jupitertempel auf dem Kapitol ist der Inbegriff der majestätischen Hoheit Roms. In seinem Verlauf wurden dem stadtrömischen Publikum die neu eroberten Gebiete mit ihren markanten Landschaften und materiellen wie kulturellen Ressourcen auf großformatigen Gemälden und durch statuarische oder menschliche Personifikationen der Berge, Städte und Flüsse vor Augen geführt. Der elegische Erzähler macht sich diesen imperialen Gestus zu eigen, wenn er stolz konstatiert, dass Messala nicht ohne ihn seine Siegeslorbeeren erworben habe. Der anschließende Landschaftskatalog spiegelt nun aber nicht nur die Schaustücke, die im Triumph am Erzähler vorbeizogen, sondern dient darüber hinaus der Beglaubigung, der Freundschaft. Denn der Katalog umfasst keineswegs nur gallische, sondern auch kilikische, syrische und ägyptische Landmarken, greift also weit über das neu erworbene Gebiet hinaus. Es ist daher eher dazu angetan, die reichsumspannende Weite von Messalas Wirkungskreis und dementsprechend die besondere Treueleistung des Dichters zu dokumentieren, der seinem großen Freund zu all diesen Städten gefolgt ist. Die doppelte Frage, soll ich singen und soll ich berichten, lässt allerdings vermuten, dass die Suche des Sängers nach dem idealen Gegenstand seines Liedes immer mehr zum Hauptimpuls der Aufzählung wird. Denn eigentlich steht ja die militärische Welt des Feldherrn Messala dem friedvoll ländlichen Lebensbereich des Liebesdichters denkbar fern. Die Spannung, die sich aus diesen Gegensätzen ergibt, findet in ortsspezifischen Landschaftsattributen bildhaften Ausdruck. Im stillwogenden Kytnos und im kalten Taurusgebirge stehen sich das Liebliche und das Raue gegenüber. Und wenn die Taube der syrischen Astarte Sanftmut und Gewaltlosigkeit verkörpert, so versinnbildlichen die aufragenden Türme von Tyros das Große und Gewaltige. Die gedankliche Nähe dieser landschaftlichen Begriffspaare zu den Sphären des Elegikers und des Feldherrn ist unverkennbar. In symbolischer Verhüllung scheint sich hier anzudeuten, dass es im Gedicht eben nicht ausschließlich um Messala, sondern vielmehr um dessen Verhältnis zu seinem Sänger gehen wird. Und dass sich diese Beziehung offenbar als eine sich wechselseitig ergänzende Freundschaft erweisen soll. Den Katalog beschließt der Nil. Da an diesen kein weiterer Ort mehr angereiht wird, scheint der Sänger in dem segenspendenden Strom sein endgültiges Thema gefunden zu haben. Was qualifiziert nun aber ausgerechnet den Nil zum idealen Gegenstand elegischen Singens? Lassen wir erneut den Text zu Worte kommen. Vater Nil, aus welchem Grund, in welchem Gebiet verbirgst du deine Quelle? Könnte ich es sagen? Deinetwegen verlangt dein Land nie nach Regen, fleht das vertrocknete Gras nicht zum Regengott Jupiter. Dich singt und verehrt als seinen Osiris die fremde Jugend, die gelernt hat, den Stier von Memphis zu beklagen. Als erster schuf Osiris mit geschickter Hand den Pflug und lockerte mit einem Eisen den nachgiebigen Boden auf. Als erster vertraute er der Erde den Samen, den sie nicht gewohnt war, an und pflückte Äpfel von Bäumen, die niemand gekannt hatte. Er lehrte, wie man die zarte Rebe an Pfähle bindet. Er lehrte, wie man mit dem harten Winzermesser das grünliche Laub beschneidet. Ihm spendete die reife Traube von den Füßen der Bauern ausgepresst zuerst ihren lieblichen Saft. Dieses Nass lehrte die Stimmen, im Gesang auf- und abzusteigen und bewegte die Glieder, die es noch nicht konnten, in bestimmten Rhythmen. Bacchus trank, schenkte dem Herzen des Bauern, das von schwerer Arbeit erschöpft war, Freude und machte es frei. Bacchus trank, bringt mühebeladenen Menschen Schlummer, wenn auch am Bein die harten Fesseln klirren, die aneinander schlagen. Nicht Trübsal, Leid und Kummer passen zu dir, Osiris, sondern Tanz, Gesang und frohe Liebe, bunte Blumen und Efeublüten um die Stirn gewunden und das safrangelbe Festkleid, das bis auf die zarten Füße fließt, Gewänder aus Tyros, die Flöte mit ihrem süßen Schall und die leichte Mysterienlade, die ihre heimlichen Weihen kennt. Sei gegenwärtig. Hilf uns, den Genius mit Spielen, den Genius mit Tänzen zu feiern und gieß ihm viel lauteren Wein über die Schläfen. Von seinen glänzenden Locken sollen Essenzen träufeln, um Hals und Nacken soll er weiche Girlanden tragen. So komm du heute. Ich möchte zu deinen Ehren ein Opfer von Weihrauch spenden und dir Kuchen, gesüßt mit attischem Honig, bringen. Das hymnische Lob auf Nil Osiris erzeugt zunächst die Aura des Übernatürlichen und Wunderbaren, die den ägyptischen Strom seit je umgibt. Zur in der Antike noch unbekannten Quelle des Nils gesellt sich die regelmäßige Nilflut, die das Land vom Regen und dessen göttlichen Herrn Jupiter unabhängig macht. Beide Naturwunder sind in der Antike Gegenstand gelehrter Forschungsdiskussionen. Abgerundet wird das Setting des Wunderlands Ägypten durch die religiösen Mysterien um Tod und Wiedergeburt des Stiergotts Apis. Von den landwirtschaftlichen Kulturleistungen, die Ägypten dem göttlichen Nil Osiris verdankt, dem Acker- und Obstanbau, leitet der Erzähler zum Weinbau über, dessen Produkt die Menschen Gesang und Tanz gelehrt habe. Diese Ursprungsformen der Kunst gehen also direkt aus der von Osiris gestifteten bäuerlichen Kultur hervor. Als Gott des Weins wird Bacchus Osiris nicht nur zum verehrten Gott der ägyptischen Jugend, sondern auch zur Inspirationsquelle des elegischen Festsängers. Dieser führt seine Stimme mit dem Lied des ägyptischen Chors zusammen und übernimmt quasi die Rolle des Stimmleiters. Sänger und Gott sind wie zwei Seiten einer Medaille aufeinander bezogen und ergänzen einander in einem symbolischen Gabentausch. Osiris Bacchus, der Begründer ländlichen Lebens, garantiert und verkörpert die friedliche Lebenswelt, die für den elegischen Festsänger von existenzieller Bedeutung ist. Mit seinem Gesang hebt umgekehrt der Sänger den Gott der Festfreude in das Bewusstsein der Feiernden. So weit, so gut. Wie lässt sich aber nun der Adressat Messala in dieses Nahverhältnis von Sänger und Gott einbeziehen? Wenn wir uns nochmals den bisherigen Gedichtsverlauf vor Augen führen, so geleitet der elegische Erzähler seine Hörer vom Krieg zum Frieden, vom stadtrömischen Triumph zum ländlichen Idyll und von der olympischen Gravität des Feldherrn Messala zum bescheidenen Lebensideal des Dichters Tibull. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass der Sänger seine Stimme in den Dienst eines konkreten Anliegens stellt. Im Augenblick des Fests kann er seine Freundschaft zu Messala bewähren, da er dessen Taten und Leistungen mit seinem Lied in Erinnerung ruft und der Geburtstagsfeier des Patrons zur Erfüllung verhilft. Eine solche Dienstleistungsfunktion des Hymnus lässt aber abschließend zwei Fragen offen. Erstens, Festzeit ist Ausnahmezeit. Kann also die hymnisch erzeugte Einheit zwischen den beiden gegensätzlichen Lebenswelten auch in der Normalität des Alltags bestehen? Und zweitens, ist das Freundschaftsverhältnis nicht allzu einseitig? Ist es immer nur der Sänger, der investiert? Sei es, dass er dem Freund auf dessen Feldzügen in ferne Länder folgt oder dass er bei der Feier zu Ehren von Messala ein Lied zum Vortrag bringt? Was leistet im Gegenzug der große Mann für ein ausgewogenes Verhältnis beider Lebenssphären? Ich komme damit zum letzten Gedichtteil. Dir aber sollen Kinder heranwachsen, welche die Taten des Vaters mehren und achtungsgebietend um dich stehen, wenn du alt bist. Und wer in der Gegend von Tusculum zu tun hat oder im glänzenden Alba der alten Stadt, der schweige nicht von der Straße, die dein Denkmal ist. Denn hier wird harter Kies durch deine Mittel angehäuft, gewalzt. Hier wird Pflaster geschickt und kunstgerecht verbunden. Von dir wird der Bauer singen, wenn er spät abends aus der Großstadt zurückkehrt und seine Füße ihn nach Hause tragen, ohne anzustoßen. Doch du, Geburtstagsgott, komm strahlender stets und strahlender wieder und lass dich viele Jahre feiern. Mit diesem Schluss erhält das Gedicht seine letzte Abrundung. In einer erneuten Wendung kehrt der Sänger vom fernen Ägypten nach Latium zurück, um nun endgültig die friedliche Seite von Messalas Wirken ins Licht zu stellen. Messalas Leistungen müssen nämlich nicht notwendigerweise kriegerisch sein. Er kann vielmehr seinen standesgemäßen Status auch dadurch mehren, dass er Italiens blühende Landschaften mit neuen Wegen erschließt und für die Welt des kleinen Mannes Sorge trägt. Der eingelegte Hymnus auf Osiris dient somit gewissermaßen als Transformator. Unter dem Fremdeinfluss des ägyptischen Kulturstifters wird der Eroberer und Triumphator zum Bauherrn und Schützer der Landwirtschaft. Der Landmann, der vom sabinischen Tusculum zum Verkauf seiner Ware zu Fuß nach Rom gehen und wieder heimkehren muss, soll ihm diese Wohltat seinerseits in einem Preislied danken. Messala wird somit seitens des Bauers derselbe Dank zuteil wie dem Kulturstifter Osiris durch die Hymnen der ägyptischen Jugend. Trotz aller Parallelität sind freilich Osiris und Messala in Werk und Wirken verschieden. Während Osiris die fruchtbare Kulturlandschaft am Nil inklusive des Weinbaus durch seine Stiftungen überhaupt erst geschaffen hat, beschützt der Straßenbauer Messala zwar die kleine Welt des ländlichen Lebens, bleibt aber doch in seinem Lebensbereich, der jenseits dieser Grenzen liegt. Dennoch wird im Schlussbild die Möglichkeit einer Symbiose beider Welten angezeigt. Der Großen des Messala, insofern dieser weniger in Krieg und Eroberung als in der Verwaltung und Fürsorge Erfüllung findet. Und der Kleinen des Bauers und des elegischen Sängers, der seinem Schutzherrn dankt, indem er ihm an der ländlichen Idylle und seiner musischen Kunst Anteil gibt. Welches Bild wäre besser als Ausklang eines Vortrags geeignet? Ich möchte Sie daher hier mit einem abgewandelten Schlussgruß des Elegikers Tibull entlassen. Mögen Sie spätabends wohlbehalten auf Schlaglöcher durchsetzten Straßen aus der Großstadt Göttingen zurückkehren und mögen Ihre Füße Sie nach Hause tragen, ohne anzustoßen. Wenn Sie sich dabei nach dem Vorbild des tusculanischen Bauers auch an einem Lied versuchen wollen, dann tun Sie das aber bitte vor der Tür. Ich danke Ihnen.
Sie hörten den Vortrag von Dr. Ulrike Engelhaf-Geiser zum Thema Trinkkultur für den Triumphator Messala. In der kommenden Woche spricht Professor Dr. Johannes Bergmann über Tradition und Aktualität der antiken Mythenbilder.